einer längeren Pause geht es nun wieder los, hier im Marketing Briefing. Von nun an werde ich jede Woche eine interessante Persönlichkeit aus dem Marketing vorstellen und wir beginnen heute mit Philipp Westermeier, dem Initiator und Geschäftsführer des OMR Festivals. Es ist mir echt eine Riesenfreude, hier Philipp Westermeier vorzustellen. Er ist ein Medienunternehmer, für die es nicht wissen, soll ja noch welche geben, und eine prägende Figur der deutschen digitalen Marketinglandschaft. Er hat eine Reihe von Firmen gegründet, Adyard, Performance-Marketing-Dienstleister, er hat an Gruner und Jahr verkauft, Mitrigo, Real-Time-Advertising-Plattform, an Zanox verkauft, später ging es an Zalando, und 2011 hast du irgendwie mit ein paar Leuten so eine Art OMR schon mal gespielt, was damals irgendwie ein paar Leute waren, und 2023 waren es dann 70.000, und derer nicht genug. Du machst auch so wilde Sachen wie den Telemichel, der seit 2001 geschlossen ist, hast jetzt einen Bauantrag, der hoffentlich dieses Jahr dann gestellt wird, und willst damit deine Rente absichern. Philipp, es ist mir echt eine Ehre, dich hier zu haben. Hallo. Ja,
vielen Dank, Thorsten. Ich habe gerade schon im Vorgespräch zu dir gesagt, seit ich in dieser Digital-Marketing-Branche unterwegs bin, begegne ich immer wieder dir. Du warst da noch früher drin und irgendwie jetzt sind wir beide gemeinsam unterwegs,
ja. Ja, freut mich. So, und ich habe es ja gerade gesagt, ich würde ganz gerne mit dir, also deine Einschätzung hören, warum muss jetzt ein SEO-Mensch unbedingt zu dir kommen, wo er doch gerade in München bei einer Konferenz war, die speziell zu SEO ging. Das heißt, fallen dir spontan irgendwelche Highlights ein aus dem Bereich SEO, wo du sagst, oder sagst du ganz klar, nee, ich will jetzt keine Empfehlung abgeben?
Naja, also ich meine, ich fange jetzt mal mit dem allergrößten Namen an oder dem allergrößten Thema, das wir haben, wo ich auch sehr stolz drauf bin. Wir haben sozusagen den Chef von ChatGPT. Ja, und wenn man ehrlich ist, ist doch genau das Thema, was gerade alle umtreibt. Wie geht eigentlich KI-SEO? Ne? Also Google-SEO haben wir nun alle verstanden oder in den letzten Jahren irgendwie betrieben und gelernt oder zumindest viele. Aber das KI-SEO, das ist ja noch sehr, sehr neu und da ist jetzt wieder sehr viel möglich und ein bisschen der wilde Westen, der so, weiß ich nicht, in den Nullerjahren beim Google-SEO war, der geht jetzt hier wieder los. Ganz offensichtlich, dass jetzt Leute sich da rein manipulieren über irgendwelche Sachen im Quelltext, über irgendwelche Sachen bei Reddit in anderen Foren und so weiter. Aber wie genau? Was macht man da jetzt? Wie sieht es der Chef der Plattform selber? Aber man sieht ja auch, wie bei ChatGPT jetzt sozusagen minütlich die Nutzerzahlen wachsen weltweit und alles geht wieder von vorne los. Deswegen da hinzugehen, den mal zu treffen, ich glaube, das ist generell für viele spannend, aber gerade für Leute, die Suchschlitze im Blick haben, weil ChatGPT ist nun mal offensichtlich ein großer Such- und Frageschlitz. Und deswegen glaube ich, dass das alleine wahrscheinlich schon ausreichen könnte. Und dann geht es aber so weiter quer durch die...
Bevor du weitermachst, ihr habt ja irgendwie so ein VIP-Programm jetzt ganz neu, wo es dann besondere Sachen für besondere Menschen gibt. Also wenn ich eine Anregung geben würde, ich würde kommen zu sowas, wenn du den nimmst, also ChatGPT, dann den Typen von Reddit noch mit dazu packst und dann noch die Google-Frau, die also sagt, warum Google jetzt noch dabei ist, und dann die mal ausquetscht, gemeinsam unter Feuer setzt. Wie geht's denn jetzt wirklich weiter? Weil mir ist es ehrlich gesagt scheißegal, ob ich in Reddit oder hier oder da eben gesucht wird. Und im Moment kann sich ja Google noch ziemlich zurücklehnen, weil sie eben noch relativ viele Suchen haben.
Genau.
Ja. Was ist da deine Einschätzung? Wie entwickelt sich das weiter?
Also ich glaube, das bleibt noch eine Weile natürlich so, bis sich dann so Sachen komplett ändern. Das dauert ganz, ganz lange. Und die Frage ist auch, ob es sich komplett ändert. Man sieht ja jetzt, dass auch Google dann sozusagen in seinen Suchergebnissen da mehr oder weniger KI-Resultate ausspielt. Und dann sieht man, dass sich das auch im Wesentlichen so um so informationaler Suchen, heißt es, glaube ich, dreht und noch nicht so sehr um transaktionale Suchen. Also da ist noch sehr viel unklar, was passiert, aber ich gebe dir recht. Also die Google-Dame, die wir da haben, das wird ein spannender Talk, weil die natürlich jetzt schon die Einschläge sehen. Also ich meine, es gäbe jetzt nicht innerhalb der Google-Suche irgendwelche KI-Resultate, wenn das nicht relevant wäre. Also die machen ja da quasi fast ihr Produkt, also ihr Suchprodukt schlechter, aber einfach nur, um sozusagen noch mehr ChatGPT-Anfragen abzuwehren. Also das heißt, da gibt es schon ordentlich Bewegung, und dass da Reddit irgendeine Rolle spielt, das ist auch klar, wahrscheinlich eher im Hintergrund und mehr so in der Optimierungswelt und Einfluss auf diese Sprachmodelle zu nehmen. Das werden wir auch nochmal diskutieren mit der Dame von Reddit. Also da gibt's.
Und dann fragen wir aber ChatGPT, wie es denn jetzt aussieht mit TikTok-Übernahme, weil irgendwo braucht ja jeder jetzt Social Content, ja. Also Google hat sich Reddit gekrallt, das ist schön. Und ich brauche Social, ich brauche Original-Content, ich brauche Communities, die wirklich über Produkte diskutieren.
Ja. Also es ist aber generell, ich glaube, bei ChatGPT, da gibt es so viele Fragen. Ich meine, da kommt ja jede Woche auch eine neue Ankündigung. Ne? Vor kurzem wollten sie doch noch irgendwann eine Plattform bauen für Apps. Jetzt bauen sie ein Social Network bauen. Und dann ist die Frage, geht es eigentlich generell weiter in der Paid-Variante oder eher in der werbefinanzierten Variante? Und eigentlich sucht ja ChatGPT bei allem Erfolg ja auch noch nach einem Geschäftsmodell so richtig. Ne? Also so, dass ich jetzt irgendwie, oder nach einem Produkt, das ich weiter entwickeln lassen könnte. Und natürlich dann ist die Frage, wie differenziert man sich gegenüber anderen Sprachmodellen? Also es ist wahnsinnig interessant, jetzt da mit den jeweiligen Leuten zu sprechen. Ich glaube, das geht dann auch über SEO-Fragen hinaus, hin zu eher so Produktstrategie und Firmenstrategie, weil, also dass die dann so eine Ankündigung machen und sagen, wir wollen jetzt ein eigenes soziales Netzwerk machen oder was habe ich vor kurzem gelesen, vor ein paar Stunden, glaube ich erst, wenn Google zerschlagen werden würde, dann würden sie gerne den Chrome-Browser kaufen und so. Also es sind ja alles so Ankündigungen, hätte man früher, wäre es ein Jahr lang Talk gewesen in der Branche, jetzt rauscht es so durch, ja, die wollen irgendwie ein Netzwerk bauen, die wollen einen Browser kaufen, die wollen irgendwie einen App-Store machen. Also wir werden sehen, ne?
Wir werden sehen, genau. Aber entscheidend ist eben, dass organische Suche, du bist ja selbst Performance-Marketer, organische Suche als immer schwieriger wird, weil eben, ja, du hast gerade genannt, die informationelle Suche und die Zero-Click-Searches, die nehmen halt immer mehr zu. Das, ja, ist halt ein Riesenproblem, was wir im Moment in der Branche haben.
Aber auch eine Chance für andere. Ne? Ich meine, wenn du da jetzt geschickt bist und dann hast du auf einmal, weil das war jetzt ja auch lange Jahre zementiert, so die ganze SERPs sozusagen, die Suchergebnisse. Und wenn da jetzt nochmal so ein bisschen ein Shake-up reinkommt, dann ist natürlich für einige ein Problem. Für andere ist vielleicht die Chance, sagen, okay, jetzt können wir da schon irgendwie nochmal nach oben kommen und können wir unsere Produkte oder unsere Webseiten irgendwie da reinpressen. Also ich meine, es ist ja so ein bisschen, für den einen ist ein Problem, für den anderen ist eine Chance, ne?
Also ich sehe es genauso. Das ist eine Riesenchance im Moment. Das fühlt sich an wie 1995, 96, ja, wo du sagst, wow, jetzt geht's los, jetzt kommen hier ein paar Sachen. Lily Ray ist noch mit dabei, The Cycles of SEO. Das wird, glaube ich, auch ganz spannend, der Vortrag von ihr, wo sie eben auf dieses veränderte Suchverhalten auch eingeht. Das ist sicher auch, also echt, sag mal, wie macht ihr eigentlich dieses Programm? Weil wenn ich da durchlese, dann sage ich, okay, cancel alle Termine, nur Conference-Programm, das alleine ist der Hammer. Wie geht ihr da vor? Habt ihr Bewerbungen oder habt ihr eine aktive Auswahl? Oder wie geht ihr es hin? Aktive Auswahl?
Beides, ne? Wir haben eine Redaktion vor allen Dingen hier. Wir sind mittlerweile 4-5 Leute über die Jahre, ne, mit einer Programmleitung, so richtig wie so ein Kulturfestival, ne? Dass jetzt da auch über Jahre mitgewachsen ist und wir kriegen viel angeboten, kann man, glaube ich, schon sagen. Und wir haben natürlich aber auch versuchen, ja, zu beobachten, was im Markt passiert und fragen uns selber, was ist gerade spannend. Also, dass wir jetzt natürlich jemanden von OpenAI da haben wollten, das ist irgendwie klar. Aber auch so, ich finde, ein generell für Marketeer total interessanter Slot ist der mit dem Mike Cesario, das ist der Liquid Death Gründer.
Ja, da wollte ich zum Thema Branding noch dazu kommen. Also nachher, wir gehen jetzt einfach mal durch. Liquid Death machen wir noch. Das ist viel zu geil, als dass man nicht darüber auch noch sprechen sollte.
Also, ja, das heißt, wir gucken dann wirklich so, was begeistert uns gerade selber, wovon liest und hört man und wo müsste man mal dann irgendwie sich drum kümmern. Und dann versuchen wir über ein Netzwerk von Leuten, mit denen wir so frei zusammenarbeiten, auch in den USA, dann sozusagen Anfragen oder Kontakte so auszuwerfen. Und dann kombiniert man so ein bisschen die Sachen, die man selber versucht zu angeln und die uns angeboten werden. Und wenn die dann attraktiv sind oder irgendwie, dann ist es am Ende eine Kombination. Du musst ja auch so ein bisschen so, wie früher da im TV hieß es, glaube ich, so Audience Flow, dich fragen, was hält die Leute einigermaßen bei der Stange, was macht überhaupt so ein bisschen auch Sinn zusammen. Dann wollen wir wirklich unsere Wurzeln nicht vergessen. Wir kommen aus dem Marketing. Wir haben da dieselbe Performance-Marketing-DNA. Meine Redaktionskollegen und ich und ne, die alte Community. Gleichzeitig ist das ganze Thema viel, viel breiter geworden. Die Firmen, die es früher ging als Marketingfirmen wie Google oder Meta oder so, die sind jetzt ja irgendwie alles Firmen. Die machen jetzt ja dann irgendwie eigene Sprachmodelle und dann machen die, weiß ich nicht, Maps und Auto, Mobiltechnologie und sonst was. Und das wollen wir halt alles auch irgendwie abbilden. Deswegen sind wir halt da viel größer geworden. Aber wir haben unsere Wurzeln, ähnlich wie halt witzigerweise auch noch Google und Meta und so, im Marketing. Und diese Kombination macht es dann für uns attraktiv oder spannend. Und dann ergeben sich am Ende jetzt bei den vielen Besucherzahlen dann auch 500, 600 Speaker, die man da finden kann.
Ja, genau. Und wie bewertet ihr die Qualität? Also ob dann ein Vortrag wirklich gut angekommen ist oder nicht gut angekommen ist? Also ist das rein User-Voting, Zuhörer-Voting? Habt ihr bestimmte Fokusgruppen, wo ihr sagt, die befragen wir? Wie geht ihr da vor?
Also ich meine, es ist ja bei uns insofern fast einfach, dass wir erstmal natürlich eine recht große Bühne haben und da gibt es dann schon teilweise auch Abstimmung mit Füßen. Ne? Also wenn da irgendwas nicht gut läuft, dann sehen wir, da wird es dann irgendwie leerer. Das können wir, das beobachten natürlich die Leute und sagen so und so. Was ich nicht so ein Fan von bin, ist jetzt so wirklich Hardcore-Feedback abzufragen, 1:1, weil da fragst du über oder bittest die Leute ja eigentlich darum, auch was Negatives zu sagen. Und ich bin irgendwie so der Meinung, wenn du jetzt so 2 Tage lang da alles gibst, ein tolles Event, dann nochmal den Menschen zu bitten, jetzt negativ drüber nachzudenken, und er tut es dann halt auch, um den Gefallen zu tun, aber bleibt dann mit den negativen Gedanken zurück, das ist einfach nicht so richtig förderlich. Deswegen gucken wir da eher auf qualitative Einschätzungen und gucken ein bisschen auf die Bewegungen vor Ort. Also wenn wir merken, da geht jetzt eine Halle aber leer oder während eines Vortrags oder andersrum, eine Halle bricht aus allen Nähten und hier ist richtig Action. Dann wissen wir auch, da sind wir auf der richtigen Spur fürs nächste Jahr vielleicht.
Und eigene Leute, die ihr systematisch reinsetzt, also wo klar ist, diese Person hat dort die Aufgabe, dann kurz ihren Eindruck zu schildern?
Ja, das gibt es fast zwangsläufig, weil wir so viele jetzt auch ja Kollegen, Freunde, Bekannte, Werbekunden über viele Jahre vor Ort haben, die uns auch Feedback geben und sagen, da habe ich einen Vortrag gesehen und das war irgendwie nichts. Also wir kriegen das schon alles, oder am Ende das Redaktionsteam, wozu dem ich auch dazugehöre, wir kriegen das dann schon sehr gut mit meistens und haben dann manchmal so selber das Gefühl, krass, da haben wir irgendwie ein Juwel übersehen, ne? Einen spannenden Vortrag nachmittags auf der kleineren Bühne, aber so ist es halt auch, das ist auch die Schönheit. Bei uns, was mich besonders stolz macht, ist jetzt nicht der eine große Name, sondern es geht wirklich um die Breite und um die Möglichkeit, so wie bei so einem Luxushotel-Frühstück. Sag ich immer, du gehst dann auch gerne ans Buffet und holst dir dann da mal noch irgendwie das Rührei und da irgendwie das Müsli und dann gibt es da nochmal irgendwie ein Schokocroissant und du kannst ja alles sozusagen so kombinieren. Und so kannst du es bei uns halt auch. Du kannst da hinkommen und kannst dann deine Performance-Marketing-Slots nacheinander planen. Du kannst dann auch ein bisschen Influencer-Marketing oder ein bisschen, weiß ich nicht, KI mit reinnehmen. Und dann kannst du noch ein bisschen vielleicht so Inspiration mit reinnehmen, mal irgendwie so eine Larger-than-Life-Person oder irgendeinen Analysten. Und diese Möglichkeit, sich da selbst seine eigenen Tage, seinen eigenen Journey, sagen wir dazu, zu kuratieren auf einem hohen Niveau, darauf bin ich besonders stolz.
Habt ihr da schon irgendwie Software? Also ich habe mich ja zu wenig damit beschäftigt. Ich habe nur ins Programm reingeschaut. Aber dass ihr quasi mich unterstützt, dass ich sage, ich will das und das. Wo finde ich das?
Ja, also es ist ja sozusagen die KI-nahe Idee, dass man sagt, okay, jemand lädt seinen Lebenslauf hoch und wir schlagen automatisch sofort die richtigen Vorträge vor. Da sind wir noch nicht, muss man ehrlicherweise sagen. Wir planen das zum Teil händischer. Haben wirklich mittlerweile ein Team von Leuten, die auch, haben jetzt gerade so eine LinkedIn-Kampagne gefahren, wer seinen Zeitplan bei LinkedIn hochlädt, machen wir weitere Hinweise in die Kommentare rein und schreiben dann so, guck mal hier, das würde ich auch noch hinzufügen. Das machen wir aber wirklich mit einem redaktionellen Team, mit einem Team von Support-Leuten, die dafür vorbereitet wurden. Das ist noch wenig KI, man könnte es jetzt als KI verkaufen und die OMR, GPT und so, würde gut klingen, würde ich gerne erzählen, aber das gibt es noch nicht, da sind wir noch manuell unterwegs. Ne?
Also auch okay. So, dann gehen wir zur nächsten Gruppe und das sind die Social Media Marketer. Die kommen also begeistert zu euch und wollen hören, was geht ab.
Mhm. Ja, ich hoffe. Also da haben wir uns in den letzten Jahren immer wieder drum bemüht. Großer Coup letztes Jahr, Kim Kardashian war ja irgendwie in vielen Themen, weil die da ja so die ganz große Nummer ist im Social Media Marketing. Aber ja, wir gucken ja auch auf Advertiser, wir gucken natürlich auf Creator, versuchen das zu beschreiben. Diese Welt ist sehr, sehr dynamisch. Es gibt viele absurde Cases und wollen davon ein paar auf die Bühne bringen. Und also da ist natürlich auch dann immer so ein bisschen die reizvollen Sachen, da ein paar Signale zu setzen und das Ungewöhnliche zu finden, unsere Aufgabe. Aber auch für die haben wir was dabei, klar.
Also was ich mir aufgeschrieben habe, Inessa Armani und ja. Ravenside, einfach Verantwortung im Creator-Marketing, weil du trägst ja quasi, du bist ja wie ein Journalist, du trägst ja eine Verantwortung, wenn du irgendwas schreibst, tust, machst oder so, finde ich ein spannendes Thema zum Beispiel.
Ja, genau. Also aber da gibt es rauf und runter. Also ich meine, von den großen Namen dieses Jahr, ne, Ryan Reynolds, der hat mit, als Personenmarke hat der jetzt geschafft, da Milliardenfirmen zu bauen mit einer Mobilfunkfirma in den USA, mit einer Alkoholiker-Gin-Brand. Also der hat irgendwie jetzt da erhebliche Sachen gemacht, rein über seine eigene Reichweite, macht halt große Dokumentationen, erhebt quasi Fußballvereine aus dem Nichts in die Relevanz, qua seiner sozialen Reichweiten und so. Das ist schon sehr interessant, also zu sehen, bei auf der großen Skala mit solchen riesigen Namen und riesigen Accounts bis hin zu, was machen Nischen-Influencer, da gibt es auch ein paar Beispiele. Also, ich habe gar nicht das ganze Programm vor Augen, da bist du wahrscheinlich jetzt gerade sogar besser vorbereitet, aber es gibt reichlich Tiefe.
Eine Sache, die ich spannend fand, JP Performance,
ja,
auch Braume, die über Community Building reden. Mhm. Und das ist ein ganz wichtiges Thema, dieses Community Building. Was sind da deine Einschätzungen? Warum ist Community Building so wichtig?
Am Ende ist ja Social Media eine Community. Also das ist mehr oder weniger das, was es eigentlich ist. Social Media ist der technische Begriff dafür, aber am Ende geht es darum, wer kann Communities bauen und pflegen und entwickeln. Und da ist der JP Performance sicherlich sehr gut drin, rund um ein Thema, aber auch mit seiner Persönlichkeit, mit seiner Art, jetzt über Jahre Leute an sich zu binden, auch für Leute sicherlich wirklich eine große Bedeutung zu haben. Der hat ja wirklich eine tiefe Bedeutung für Menschen, die ihm folgen, die ihm zuhören, die ihn einfach jetzt irgendwie seit vielen Jahren auch kennen. Also nicht persönlich, sondern ne? Also als Account. Und das ist, also Community ist, aber so ist es halt bei allen. Ne? Das ist jetzt bei einer Inessa Armani nicht anders als bei einer Montana Black oder bei you name it. Also jeder Creator kreiert ja am Ende für seine Community. Und dann manche sagen das expliziter. Und bei anderen ist die Community dann vielleicht eher ein bisschen aus dem Fernsehen noch vielleicht aufgebaut, hier sind dann Kai Pflaume. Aber dass alle da ja auch am Ende ja nur noch ihre Community erreichen, mit wenigen Ausnahmen. Also du erreichst ja darüber hinaus auch, du versuchst halt die Community immer weiter wachsen zu lassen und dann dafür zu sorgen, dass die sich bei dir wohlfühlen und gut unterhalten fühlen und inspiriert fühlen, was auch immer. Aber eigentlich ist es der Kern von Social Media. Nichts anderes ist es.
So, und jetzt sind wir nämlich bei dem Kern von Marketing. Das sind ja Unternehmen und nicht Personen. Und das ist ein Riesenproblem, weil diese Unternehmen verstehen Marketing häufig noch als Werbeschleuder. Und jetzt kommt ein Reddit-COO, Jen Wong, und sagt, ja, ihr könnt bei uns eine Community machen, aber bitte nicht das, was ihr euch möglicherweise drunter vorstellt, weil jetzt müsst ihr plötzlich authentisch sein, ihr müsst selbstkritisch sein und so weiter. Also ich hoffe oder sag ihm das nochmal, dass er darauf hinweist, wie wichtig es für Unternehmen ist, da wirklich die Zeichen der Zeit zu erkennen und nicht mehr Werbeschleudern zu spielen.
Ja, absolut. Also das muss man wirklich sagen, das zeigt sich auch in den ganz großen Brand-Erfolgen der letzten Jahre, die es gegeben hat, wenn nochmal neue Brands entstanden sind, dann meistens auf Basis von Communities, ich denke jetzt so an On, ne, eine europäische Marke, die jetzt in den letzten 10 Jahren Milliardenunternehmen geworden ist, auf Basis der Läufer und Spezialläufer-Community. Und sowas gibt es halt hier und da nochmal. Ansonsten ist es halt kaum möglich, was Neues aufzubauen, außer du hast eine Community, also, aber wie das halt so früher war, sagen wir 80er, 90er Jahre mit Fernsehwerbung, man kommuniziert einfach eine Botschaft, dann wird das gekauft. Das ist schwierig geworden. Ne? Das klappt vielleicht noch im FMCG-Bereich für einzelne etablierte Marken, aber wenn du was Neues sein willst und noch nicht so viel auch Kapital hast, und gerade wenn es halt um tiefere Integration geht mit dem Kunden als jetzt nur einen Joghurt, dann geht halt alles um Community. Und da ist halt die Frage, ja, wie mache ich das, wo mache ich das, auf welcher Plattform, wer macht das bei uns, wie wird das gemacht? Aber das sind genau die Themen, die wir da reden.
Ja, und das wird hochspannend. Und jetzt haben wir eben diese beiden Themen abgehandelt. SEO oder Suchmaschinen oder ja, Suchmaschinenoptimierung, Content-Optimierung und Social. Und die werden jetzt halt verheiratet in irgendwelchen Communities, wo dann am Ende auch wieder helpful Content, ja, das ist das, was wir brauchen. Lösung meiner Probleme.
Absolut, absolut. Also so sehe ich mittlerweile eine moderne Marketingwelt auch agieren. Das ist, also sicherlich gibt es da Ausnahmen, aber wenn du auch guckst, wir haben ja gerade über On gesprochen, was gibt es jetzt noch, ganz viele neue Food-Marken, die versuchen ja auch irgendwie Probleme zu lösen, darum dann Communities zu bauen, sei es nur mit irgendwelchen Nahrungsergänzungsmitteln oder mit neuen Angeboten. Also so, wenn man so guckt, wo hat in den letzten Jahren Marketing zu großen Erfolgsgeschichten geführt und gut funktioniert, dann meistens halt einfach da, wo Communities sind. Das muss man wirklich sagen.
Jetzt kommen wir zu der dritten Gruppe in den Unternehmen. Also die einen sind die Search-Leute, die anderen sind die Social-Leute und die dritten, das sind die Retention-Leute. Mhm. Und die bezeichnen sich selbst dann meistens fälschlicherweise als E-Mail-Marketer. Aber eigentlich ist es CRM, Retention-Marketing. Und jetzt zunächst einmal eine Startfrage an dich. Was ist denn deine Einschätzung meines Lieblingsthemas? Das ist eine sehr persönliche Frage. Mhm. E-Mail-Marketing. Also wenn ich dir jetzt sage E-Mail-Marketing, was fällt dir da spontan zu ein?
Naja, also ich glaube, dass das ist ja bei dir schon viele, viele Jahre so. Aber es hat sich wirklich unfassbar gut gehalten. Ich würde sagen, es ist in der Relevanz, war es nie weg und ist aber eher größer geworden in den letzten Jahren, auch wenn man das ganze Thema CRM hört, was ist damit gemeint? Naja, im Wesentlichen ist es ja E-Mail-Marketing. Ne? Also ich meine, auch die ganzen CRM-Systeme sind ja aus E-Mail-Marketing-Lösungen meistens hervorgegangen. Ne? Also und dann gibt es natürlich eine HubSpot oder eine selbst eine Salesforce und sowas alles. Es ist doch sehr, sehr viel E-Mail-Marketing, was dahinter steckt, natürlich auch ein bisschen App-Notifications und solche Sachen, aber das E-Mail-Marketing ist vor allen Dingen der einzige Kanal, den man irgendwie mit relativ geringen Kosten ständig wieder nutzen kann, weil man da nicht irgendwie durch irgendein kostenpflichtiges Auktionsverfahren durch muss, um den Nutzer erreichen zu können. Ich kenne nicht wenige E-Commerce-Firmen, die machen über ein Drittel ihres gesamten Jahresumsatzes allein mit ihrem Newsletter-Verteiler, also in dem Sinne so. Also das ist, in welchem Gewand es nur daherkommt, ob es jetzt E-Mail-Marketing heißt, ob es CRM heißt, ob es irgendwie Retention-Marketing heißt. Die Basis von dem ist nach wie vor E-Mail und vielleicht jetzt ein bisschen WhatsApp, ein bisschen App, aber das sind eher noch kleinere Sachen. Und solange wir alle irgendwie um unsere Kernbanking-Aufgaben, weiß ich nicht, Einwohnermelde an Strafzettel, gehen wir alle in E-Mail-Programme rein. Und solange das so ist, funktionieren E-Mails irgendwo und deswegen ist das für mich eine wichtige Disziplin, die manchmal ein bisschen zu kurz kommt, vielleicht auch, weil sie nicht ganz so neu ist, weil sie nicht ganz so schillernd ist, weil sie nicht ganz so auf einer Plattform hängt, sondern irgendwie, weil sie über viele Plattformen auch weil sie halt, wie gesagt, verschiedene Namen trägt, ich habe ja gerade schon ein paar davon genannt, aber es ist sicherlich heute, auch gerade wenn man wirtschaftlich drauf guckt, habe ich auch gerade schon was zu gesagt, von wegen Umsatzimpact und so, das Rückgrat von Marketing einfach.
So würde ich das auch bezeichnen. Und du hast ja auch schon On genannt, eins der Unternehmen, die eben sehr stark auf Personalisierung setzen, weil wir müssen natürlich bei E-Mail aufpassen, Relevanz, nicht einfach E-Mail senden, sondern auch hier Relevanz. Und da spielt Personalisierung eine wichtige Rolle. On und Contentful habt ihr mit im Programm, fallen dir weitere Dinge ein, wo man E-Mail-Marketer hinschicken kann? Mette Lücke ist mit dabei von To-Go.
Genau.
Über Apps und Mailings, also Aktivierung von Nutzern, denen du halt dann eine E-Mail schickst oder über App die aktivierst.
Also es gibt natürlich große E-Mail-Marketing-Künstler wie den Scott Galloway, der ja, sagen wir auch als
ja, der ist ja sowieso Pflichtprogramm. Also den zum Beginn zu hören, das ist ja sowieso
klar. Aber witzigerweise ist der halt auch, ich glaube für die meisten Menschen in Deutschland, ist der eine E-Mail-Marketing-Persönlichkeit. Und dessen Newsletter, der da immer jede Woche rauskommt, den lesen viele. Oder der ist darüber groß geworden, als Branchenname global. Also ich habe jetzt nicht die eine Person, aber ich kann nur allen empfehlen, wenn es irgendwo um Automated Marketing, um CRM, um Retention geht, da steckt ja überall E-Mail dahinter. Und ich Das wird auch eine meiner Fragen sein, jetzt zum Beispiel an so einen Kollegen wie den von Liquid Death, ne? Also der so eine Wahnsinns-Brand-Geschichte geschrieben hat mit seiner Wassermarke, ne? Also ein sehr spezielles Produkt Wasser. Was will man da jetzt groß erzählen? Das hat er über Brand aufgebaut, aber die Frage am Ende, die man da auch haben muss, ist, wie machst du sowas nachhaltig? Ne? Wie schaffst du da irgendwie eine gewisse Nachhaltigkeit? Ist für den sowas wie CM am Ende egal, weil der sagt, ich muss die Leute immer wieder aktivieren, dass sie in den Handel gehen und da mal Wasser kaufen? Oder arbeitet er überhaupt mit so Nachhaltigkeits-, also nachhaltigen, im Sinne von Marketing-Nachhaltigkeit, Fragen wie jetzt CM und so. Das sind zum Beispiel Sachen, die stecken ja bei allen großen Marketing-Geschichten mit drin.
Philipp, man merkt, dass du absolute Podcast-Erfahrung hast, weil ja, du hast jetzt gerade die Führung übernommen und zum nächsten Thema übergeleitet. Und das nächste Thema ist, das habe ich ganz vergessen in der Vorstellungsrunde, ich rede hier mit Mr. Podcast himself. Also wenn irgendjemand der deutsche Podcaster ist, dann bist du das. Und das ist echt eine witzige Situation, jetzt, dass ich dich sozusagen als Gast hier mit drin habe. So, und damit sind wir bei Branding und Marken, ja, Markenführung und so weiter. Und du hast es gerade genannt, für FMCG-Marken ist es halt wichtig, Branding aufzubauen. Aber vorher erstmal eine ganz andere Frage. Wir sind groß geworden damit, dass wir gesagt haben, hey, digital ist super, wir haben Performance, wir können diese Performance messen und waren immer so auf Performance. Spürst du auch, dass gerade so ein bisschen das schwenkt in Richtung Branding und jeder merkt, Mensch, also Performance richtig gut funktioniert nur, wenn ich eine geile Brand habe?
Ja, schon. Also ich meine, das ist deswegen, glaube ich, auch ein bisschen so, weil einfach die Performance-Kanäle mittlerweile für die meisten Firmen sehr gut verstanden sind und irgendwo auch ein Hygienefaktor geworden sind. Also als es losging bei mir in den Nullerjahren, da war das halt so neu mit Google und da konnte man sich da super differenzieren. Dann kam direkt danach das ganze Social-Thema, das war wieder was Neues, wo man sich richtig gut differenzieren konnte. Da konnte man im Performance-Bereich Sachen machen, die hatten andere noch gar nicht verstanden und nicht so schnell verstanden. Und jetzt ist es halt so, seit ein paar Jahren ist das ganz große neue Thema, jetzt mal abseits von KI, nicht mehr gekommen. Und so hatten alle die Zeit, sich jetzt auf die bestehenden Kanäle einzuschwingen und da irgendwie sozusagen das zu lernen. Und dann entsprechend auch aufgrund der Logik dieser Kanäle, Auktionsverfahren und so weiter, sind die Preise wirklich hochgegangen. Die Suchmaschinenoptimierung macht jeder und ist entsprechend sehr, sehr langwierig und komplex. Deswegen hat dann sozusagen das Panel dann da Schritt für Schritt sich wieder in eine andere Richtung bewegt und man hat gemerkt, naja, ich kann im Performance-Marketing jetzt hier gar keine großen Vorteile mehr so einfach erarbeiten. Das war früher viel leichter. Ich muss jetzt das auf andere Art und Weise versuchen und dann guckt man automatisch Richtung Brand und fragt sich, was ist denn da möglich? Und dann passieren da halt Sachen wie das, Menschen sich selbst zur Marke aufbauen und dann da irgendwie ihre eigene Personenmarke in eine Firma mit reinschmeißen oder dass dann bei On in dem Falle dann irgendwie ein Roger Federer mit reingeholt wird als ganz großes Testimonial. Dann sieht man wieder solche Sachen, man sieht wieder größere Sponsoring-Aktivitäten und all sowas. Es geht also jetzt gerade wieder ein bisschen in die andere Richtung, weil das Performance-Marketing so gut verstanden wurde in der Breite jetzt und weil es so teuer entsprechend auch geworden ist. Das würde ich sagen, das ist schon so. Mal gucken, was jetzt die KI aus der ganzen Sache macht.
Hm. Was sagst du zum Thema Personal Branding und Corporate Influencer? Mhm. Das heißt, alles, was ich irgendwie an Botschafter habe, als Markenbotschafter in irgendeiner Weise einzusetzen?
Ja, also ich glaube, das ist natürlich auch so eine Frage, die so ein bisschen aus der Not herauskommt. Naja, wie kann ich denn jetzt irgendwie Brand-Marketing machen? Das ist jetzt will ich aus dem Performance raus, weil da die Kosten immer höher werden. Im Brand waren sie ja noch nie so ganz niedrig. Das war immer schon ein teurer Spaß mit Fernsehwerbung und irgendwelchen anderen Sachen. Also fragt man sich jetzt, was habe ich da für Möglichkeiten? Und dann haben halt viele Menschen gedacht, okay, ich kann ja aus meinem eigenen Account, aus meinen Möglichkeiten versuchen, was zu machen. Oder ich kann meine Mitarbeiter zu Markenbotschaftern machen und so. Ich glaube, das ist je nach Produkt und Firma auch eine sinnvolle Sache hier und da. Bei manchen Sachen bin ich ein bisschen überrascht, wenn ich so sehe. Und da, glaube ich, weiß ich nicht, ob das jetzt am Ende wirklich einen Ausschlag gegeben hat bislang. Aber es gibt jetzt ja in Deutschland so die ersten, weiß ich nicht, 5 bis 10 größeren so Business-Influencer oder ne, die ihre eigenen, ob sei es nun Süßigkeiten oder irgendwelche Sachen, Alkoholiker-Marken versucht haben, über ihre Person aufzubauen. Das klappt ja auch. Ne? Also da tut sich schon was. Bei diesen Firmeninfluencern bin ich ein bisschen vorsichtiger. Also ich habe bei uns, freue mich, wenn meine Kolleginnen und Kollegen hier unsere Sachen liken und da auch mal kommentieren und uns auf unser Festival hinweisen, so aus einem eigenen Antrieb heraus, aus einer Lust heraus, aus einem Stolz heraus. aber das jetzt sozusagen so richtig zu strukturieren und zu sagen, du arbeitest jetzt hier, deswegen bekomme ich jetzt von dir folgende Posts, das haben wir noch nicht so.
Würde ich auch sehr, also extrem aufpassen. Authentizität, das muss echt sein. Es muss aus einer Lust, aus einem Wollen heraus geschehen und kann nicht strukturiert werden. Zum Branding, letzte Frage. Rügenwalder Mühle, was fasziniert dich daran an dieser Wurstfabrik?
Ja, ach, wir hatten das schon mal vor ein paar Jahren hier im Podcast und das war eine extrem gerne gehörte Folge, weil es auch so eine Firma ist, von denen es ja wenige gibt, die Transformation ihres Geschäftsmodells ganz gut scheinbar hinbekommen. Also ne, danach suchen ja immer alle und so als Vorbild, als Inspiration, die sind da sozusagen von so einem Wursthersteller, wo man sagt, okay, wie geht das jetzt zukünftig weiter, zu einem Unternehmen geworden, wo vegane oder vegetarische Produkte den Großteil des Umsatzes mittlerweile ausmachen. Da haben die wirklich im laufenden Betrieb, ohne jetzt große Krise, das Ding sozusagen in die Zukunft gedreht. Und das ist, glaube ich, branchenübergreifend gar nicht so oft.
Inzwischen gibt es ja die ersten Städte, die in Nijmegen in Holland, die Fleischwerbung verboten haben. Das heißt, im öffentlichen Raum darf es keine Fleischwerbung mehr geben.
Ja, krass, also das wusste ich nicht, aber du siehst, ne, also dass da, dem sind die scheinbar ganz gut zuvor gekommen und haben da so ein bisschen schon vor Jahren erkannt, okay, wir müssen uns da ein bisschen neu aufstellen, sonst wird es für uns schwieriger und haben das halt einfach gut hinbekommen. Und das ist ja nicht einfach. Ich meine, wir beide beobachten ja schon auch die Medienwelt seit vielen Jahren. Da gibt es Beispiele, wo klar war, was kommen würde und trotzdem ist nicht gelungen, bestimmte Firmen dann sozusagen vor dem Abstieg zu bewahren oder ist nicht gelungen, ein neues Geschäftsmodell irgendwie zu entwickeln. Und es ist auch schwer. Und deswegen finde ich, bei Rügenwalder ist es halt so ein krasses Beispiel, wo jeder nachvollziehen kann, okay, wenn die nichts gemacht hätten, dann wären die jetzt wahrscheinlich deutlich kleiner oder deutlich weniger erfolgreich. Und die haben aber zur richtigen Zeit, mit der richtigen Ruhe, die richtigen Sachen gemacht und irgendwie stehen die jetzt zumindest, was ich so weiß, sind jetzt ja nicht irgendwie börsennotiert und hochtransparent, aber stehen die, glaube ich, ganz gut da. Hm.
Gibt es noch etwas Wichtiges, was du zur OMR sagen musst, bevor ich gleich noch zwei Fragen habe?
Also ich weiß nicht, ob es wichtig ist, aber wir arbeiten mit dem ganzen Team so intensiv daran, jetzt fast das ganze Jahr das geil hinzubekommen. Und deswegen ist es mir auch wichtig, dass alle, die da irgendwie Lust haben und sich da irgendwie interessiert fühlen oder auch irgendwie zeitlich die Chance hätten, dass sie das auch irgendwie ermöglicht bekommen können. Wir können jetzt nicht hier mit Gratis-Tickets um uns werfen, das passt nicht, aber was wir machen können, ist, wir können allen sagen, die jetzt hier bei dir zuhören, wenn ihr gerne kommen möchtet und es irgendwie der Preis vielleicht irgendwie dann doch ein bisschen ein Touch zu hoch ist, schreibt uns eine Mail, ihr seid vielleicht gerade zwischen zwei Jobs, ihr habt gerade irgendwie schwierige Phase in der Firma, aber wart all die Jahre da oder was auch immer es ist, schickt mir eine Mail, philipp@omr.com und dann gucken wir mal, ob wir dann noch was machen können, vielleicht auf den letzten Metern. Das ist, finde ich, einfach, wir machen es ja auch für eine Community am Ende, für Leute, die sich in Deutschland für digitales Marketing interessieren oder Österreich und der Schweiz, und ich würde mich freuen, wenn so viele wie möglich dabei sind.
Finde ich super. Finde ich absolut super. Das heißt, Leute, die wirklich überzeugt sind von der ganzen Sache, die sind herzlich willkommen in Hamburg. Aber jetzt muss ich doch nochmal eine kritische Frage stellen. In Hamburg, bitteschön. Hamburg, ihr seid doch Werbestadt. Warum, bitteschön, steht überall in Hamburg, dass Hamburg werbefrei sein soll?
Was ja, soll das? Ja, ich habe jetzt auch mitbekommen, dass es da so Aktivitäten gibt, aber ich weiß auch nichts mehr darüber. Ich habe es auch wahrgenommen und gelesen. Und Hamburg ist halt eine große Stadt mit vielen Menschen. Und viele Menschen heißt auch wahrscheinlich viele unterschiedliche Ansichten und Meinungen. Und da gibt es jetzt welche, die der Meinung sind, das sollte so sein. Also ich bin mir nicht sicher, ob das der richtige Weg ist, da so ein Einzelweg auch möglich ist. Aber scheinbar ist es ja schön, dass es alle Meinungen stattfinden dürfen. Ne?
Ich würde die einfach nächstes Jahr einladen zu einer Session und darüber mal diskutieren, dass man das einfach auf die Bühne holt. Ja, mal gucken. Jetzt die allerletzte Frage. Wie seid ihr auf das Thema Werbemittel gekommen. Werbemittel ist das ungefähr das Langweiligste, was es gibt. Und ihr macht eine Area mit Haptik und Werbemittel. Wie kam diese Idee? Erzähl's mir.
Also wahrscheinlich, die Wahrheit wird wahrscheinlich sein, ich kann es dir gar nicht ganz genau sagen, es haben meine Produktionskollegen ins Leben gerufen, dass da jemand die Idee hatte, die uns rangetragen hat. Also ich weiß, dass aus der Redaktion heraus niemand gesagt hat, wir bräuchten jetzt hier mal eine Fläche. Aber als dann, und so ist es ja häufiger bei uns, also man muss sagen, vieles, was wir in den letzten Jahren so entwickelt haben, ist auch an uns rangetragen worden. Also insofern ist es auch gar nichts Ungewöhnliches und auch gar nichts Negatives, sondern wir werden angesprochen, Mensch, wie wäre es denn, wir machen das im Bereich Essen, im Bereich Musik, im Bereich auch natürlich, habe ich gerade bei Speakern. Und so nehme ich an, also jetzt keine Gewähr, ist diese Area auch entstanden, dass da jemand sagte, ey, das ist doch interessant und was da für Möglichkeiten sind und wahrscheinlich hätte derjenige, der uns angesprochen hat, auch noch ein paar von uns zu verkaufen und auf einmal gab es die Area.
Und was hältst du davon?
Ich habe sie noch nicht gesehen, aber ich finde, was macht erstmal macht es Sinn. Also wenn ich mich
sagte ganz ehrlich, ich habe dieses Jahr begonnen und war auf 2 Werbemittelmessen und dachte erst, was soll denn die Scheiße, ja? Aber ich musste halt hin. Das ist spannend. Und die werden dir einiges erzählen. Geh hin zu der Area, lass dir von den Leuten erklären, warum Haptik, ja? Haptik, hier, fühlen und so weiter. Fühlen, hören. Wir machen Podcast hier. Das ist Hören. Das sind primäre Erlebnisse. Fühlen, hören, sehen und so weiter. Und deswegen finde ich es absolut klasse, dass ihr solche neuen Themen einfach mal offen aufgreift, um dann zu sagen, gib ihnen eine Chance, den neuen Themen.
Ja, freue mich. Also deswegen, ich bin da generell, unsere DNA ist da auch sehr offen zu sein, Sachen auszuprobieren. Und ich bin mal gespannt, wie es wird, ja.
Das war ein schönes Schlusswort. Ich bin mal gespannt, wie es wird und wahrscheinlich wird es schön. Freut mich, Philipp, dass du mit dabei warst.
Danke dir, Thorsten. Vielen Dank.
Das war's schon wieder mit dem Marketing-Briefing. Hier gibt es jede Woche eine interessante Persönlichkeit aus dem Marketing. Weitere Interviews findet ihr bei dem Podcast der Marketingbörse. Und wenn euch meine Interviews gefallen, dann freue ich mich natürlich über eine positive Bewertung auf einem eurer Lieblings-Podcast-Portale.